Guten Morgen miteinander. Ich stehe heute Morgen ein bisschen mit zwiespältigen Gefühlen in mir da oben. Auf der einen Seite fühle ich mich nicht ganz so wohl. Ich fühle mich viel wohler, wenn ich noch Gitarre vor dem Bauch habe. Dann bin ich eigentlich so gut wie gar nicht nervös und heute kribbelt es doch ein bisschen. Und auf der anderen Seite freue ich mich aber sehr, dass ich mit euch darf ein paar Gedanken teilen, dass wir die Serie dürfen haben zum Thema Lobpreis und Anbetung. Es ist ja so, dass wir ursprünglich gar nicht geplant hatten, eine Serie darüber zu machen mit euch als Gemeinde, sondern wir haben im Musikteam darüber geredet, was in diesem Jahr könnte dran sein für die Mitarbeitenden im Bereich der Musik. Das heisst, die Leute am Mischpult, das heisst, die Leute, die Text beamern, Leute im Livestream, aber natürlich auch wir da oben, die Musik machen auf der Bühne. Und wir sind dann aber in der Vorbereitung aber relativ rasch darauf gekommen, dass es eben auch ein Thema ist, das nicht nur uns etwas angeht, sondern wo uns alle etwas angeht. Und wir haben im Vorfeld 4 Bücher gelesen zu diesem Thema, um so ein eine Vorauswahl zu treffen. Und wir haben uns dann für ein Buch entschieden. Das ist das Cover von dem Buch, das heißt «Mehr als ein Lied, wie wir zu wahren Anbetern werden» vom Bob Sorge. Und das Buch ist auch für heute Morgen, für mich, für die Predigt, so ein bisschen eine Grundlage gewesen, wo ich damit arbeiten konnte. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Jetzt eben, wir haben 4 Bücher zur Auswahl gehabt. Die Bücher sind von der Ausrichtung her sehr unterschiedlich gewesen. Das Themenfeld Lobpreis und Anbetung ist riesig. In allen 4 Büchern hat es aber eine Bibelstelle gegeben, wo genannt worden ist, wo vorgekommen ist. Und zwar finden wir die im Johannesevangelium im Kapitel 4. Und ich möchte euch da zuerst gerade ein bisschen Kontext geben dazu, um was das dort geht. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern von Judäa auf Galiläa und für das muss er unterwegs durch Samaria reisen. Also reisen tönt so schön, laufen. Samaria ist nicht jüdisches Gebiet, das ist heidnisches Gebiet. Und unterwegs machen sie Pause an einem Brunnen und Jesus schickt dann die Jünger weg, um Essen zu holen. Jesus ist allein an dem Brunnen, wo eine Frau kommt, zum Wasser zu holen. Und sie kommt dann ins Gespräch mit Jesus. Und im Verlauf von diesem Gespräch, durch die Äußerungen, die Jesus macht, auch über sie und ihr Leben, merkt die Frau, dass das nicht einfach ein normaler Jude ist, der da vor ihr sitzt oder steht, sondern dass der anscheinend ein bisschen mehr Ahnung hat. Und wir lesen das auch im Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 19. Da sagt die Frau nämlich, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Die hat etwas verstanden. Und dann fällt sie gerade mit der Tür ins Haus. Im nächsten Vers sagt sie nämlich im Vers 20, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Der Berg, wo die Frau davor redet, das ist da der Berg Garsim, der ist in der Nähe von dem Brunnen, wo Jesus Pause gemacht hat. Und der Berg ist für die Samariter ein heiliger Ort gewesen. Das ist für sie der Ort gewesen, wo sie Gott haben können begegnen. Und das hat die Frau offensichtlich gewusst, dass für die Juden der Tempel in Jerusalem der Ort ist, wo Gott wohnt, wo sie ihm begegnen können. Und für die Frau hat das ein Dilemma dargestellt. Sie hat sich anscheinend nicht vorstellen können, dass Gott an verschiedenen Orten gleichzeitig sein kann. Und sie hat ja Jesus nicht eine Frage gestellt, sondern sie hat eine Aussage gemacht. Unsere Vorfahren beten da, ihr betet da an. Aber hinter dieser Aussage versteckt sich implizit die Frage, hey, wo ist denn der richtige Ort zum Anbeten? Wie kann ich mit Gott in Verbindung treten? Und ich glaube, dass die Frau die Frage schon länger ein bisschen umgetrieben hat, das Dilemma. Nur so kann ich mir erklären, dass das wirklich das allererste ist, was Jesus sagt, sobald sie verstanden hat, dass da einer ist, der ihr unter Umständen eine Antwort geben kann auf diese Frage. Und Jesus gibt ihr dann auch eine Antwort und in dieser Antwort ist eben die Stelle, wo es auch heute in der Predigt darum geht. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 22 und 23. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Heute Morgen geht es um die beiden Begriffe Geist und Wahrheit. Was heisst es, im Geist anzubeten und was heisst es, in Wahrheit anzubeten? Und ich habe für jeden von diesen zwei Begriffen so drei Punkte, die ich heute Morgen möchte mit euch teilen. Der erste Punkt zum Begriff im Geist anbeten ist eigentlich gerade die Antwort auf die Frage von dieser Frau. Ist die Antwort auf die Frage, hey, wo ist jetzt der Ort, wo ich Jesus begegnen kann? Und wenn Jesus sagt, im Geist anbeten, dann meint er, dass die Anbetung eben nicht geografisch oder zeitlich gebunden ist. Dass sie nicht an einen Berg gebunden ist oder an einen Tempel. Nicht geografisch oder zeitlich. Dass man nicht am nur am Sonntagmorgen kann anbeten kann. Oder wir müssen nicht in den Tempel gehen auf Jerusalem, dass wir anbeten können. Zum Glück nicht. Wir können da anbeten. Also wir sind eigentlich frei, wenn und wo, dass wir Gott anbeten wollen. Jetzt die letzten Sonntag gut aufgepasst haben, der Paul hat uns in der Predigt letzten Sonntag gesagt, dass Gott uns die Lokalität vorgibt, wo wir Gott anbeten sollen. Wir lesen nämlich im Psalm 150, Vers 1, das hat der Paul letzten Sonntag auch schon vorgelesen gehabt. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn, also im Heiligtum, das wäre eben der Tempel, respektive jetzt für uns übersetzt die Gemeinschaft, die Kirche, wo wir zusammenkommen, um uns zu versammeln. Lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine grosse Macht zeigt, sie werden noch Natur. Aber Gott ruft uns dazu auf, auch, dass wir uns versammeln sollen. In der Gemeinde, dass wir zusammenkommen sollen. Und nochmal, das ist jetzt kein Widerspruch zu dieser Aussage von Jesus, dass unsere Anbetung geografisch und zeitlich nicht an einen Ort oder eine Zeit gebunden ist, sondern das ist eine Ergänzung dazu. Es ist nicht ein Argument dafür, dass einer kommen kann und kann sagen, ja weisst, ich bin schon auch Christ, glaube ich daran, alles, aber Kirchen und so, das ist mir ein bisschen suspekt, das brauche ich nicht, weil es steht ja in der Bibel, ich kann arbeiten, wo ich will. Für das muss ich nicht in die Kirche kommen. Die Aussage, die ist falsch. Wir finden im Neuen Testament an verschiedenen Stellen den Aufruf dazu, dass wir uns eben auch sollen versammeln und als Gläubige zusammenkommen. Ein Beispiel haben wir im Hebräer, Kapitel 10, Vers 25. Da heißt es, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Also da hat es eine Ermahnung gebraucht, weil wahrscheinlich schon dort mal ein paar eben gefunden haben, ja, da muss ich nicht mehr her, ich kann das auch alleine. Nein, wir sind aufgerufen dazu, eben zusammenzukommen. Aber es geht nicht nur, also die Anbetung funktioniert nicht nur da, sondern auch an jedem anderen Ort. Es ist eine Ergänzung, nicht ein Widerspruch. Der zweite Punkt, was Anbetung im Geist heisst, ist tatsächlich, dass wir den Heiligen Geist wirken lassen. Dass wir ihm Raum geben in der Anbetung. Anbetung sollte nicht eine Einbahnstrasse sein. Stellt euch mal das Bild vor von einem Date, von der Braut, das wären jetzt wir, und einem Bräutigam. Und die Braut redet ohne Pause. Sie lobt ihren Bräutigam, macht ihm Kompliment, schöne Worte, sagt, wie wohl, dass sie sich bei ihm fühlt, was er alles Gutes gemacht hat für sie und der Bräutigam so. Und ich hätte auch, sie lässt ihn gar nicht zu Wort kommen. Ihr könnt euch vorstellen, ist wahrscheinlich nicht so das Ideal von einem Date, sondern man lässt sich gegenseitig zu und gibt sich den Platz zum Reden. Stell dir also vor, wenn du auch mal am Sonntagmorgen während der Lobpreiszeit während dem Lieder singen, dich würdest zurücknehmen und einfach beten. Hey Gott, gibt es etwas, was du mir sagen willst? Gibt es eine Situation oder eine Person, wo ich dafür beten kann? Oder gibt es etwas, was ich jetzt gerade machen soll, das dir gefallen würde? Und dann ist es natürlich wichtig, dass er in diesem Moment nicht einfach weiter singt, mit den anderen im Strom mitsingen, sondern dass ihr ruhig werdet und versucht zu hören. Dass Gott euch auch etwas kann sagen. Jetzt, wenn das nachher alle miteinander machen, zur gleichen Zeit, dann wird es für die Band ein spezieller Moment oben auf der Bühne. Aber sie sind ja jetzt ein bisschen vorbereitet und ich bin sicher, sie könnten das auch handeln. Die Frage ist aber, traust du Gott zu, dass er zu dir redet? Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du es eben ausprobierst. Der dritte Punkt, wir sollen Gott von Herzen anbeten. Von Herzen anbeten heisst, dass wir authentisch sein sollen, dass wir uns nicht mehr verstellen vor Gott. Wenn wir einmal das Bild nehmen vom Date, Braut und Bräutigam, ihr habt es immer noch vor Augen, wie die Braut auf den Bräutigam einredet, oder? Ihm Kompliment macht und so. Und in Gedanken ist sie aber völlig nein, anders. Sie denkt zum Beispiel, hey, heute Morgen habe ich das schwierige Gespräch im Geschäft und ich hätte nachher gerne mit dir telefoniert, um ein bisschen darüber zu reden. Aber ich habe dich nicht erreicht. Oder ich hätte mich auch gefreut, wenn du mich dann nach dem Arbeiten kommst, abholen kannst. Aber du bist nicht auftaucht. Und sowieso und überhaupt, das Hemd, das du heute Abend anhast, hat er eigentlich schon mal gesagt, das gefällt mir im Fall nicht. Die einen von euch müssen sich ein bisschen schmunzeln. Funktioniert nicht so etwas, oder? Das ist völlig surreal, die Vorstellung. Und genauso soll es eben auch in der Anbetung nicht sein. Wir müssen uns nicht verstellen vor Gott und sollen uns auch nicht verstellen, dass wir nicht im Geist anbetet. Und die Authentizität, die ist auch wichtig für den nächsten Überbegriff, wenn wir in Wahrheit anbeten wollen. Auch dann geht es darum, dass wir uns nicht verstellen, dass wir echt sind. Es gibt im Alten Testament die Geschichte vom Hiob. Der Hiob war ein wohlhabender Mann, grosser Reichtum, grosse Familie. Und dann ist er vom Teufel auf die Probe gestellt worden. Und er hat alles verloren. Sein ganzer Reichtum, seine Gesundheit und auch seine Kinder. Er hat alles verloren. Wie hat der Hiob reagiert in dem Moment, wo er die Botschaft bekommen hat, wo der Botschafter zu ihm kam und gesagt hat, hey Hiob, alle deine 10 Kinder sind auf einmal gestorben. Sie sind alle miteinander in einem Haus am Essen gewesen, wo das Haus zusammengestürzt ist. Wie hat der Hiob in dem Moment reagiert? Wir lesen das im 1. Hiob, Kapitel 1, logischerweise, darum ist ja Hiob 1, im Vers 20. Da lesen wir, da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt. Das können wir noch gut nachvollziehen, oder? Das sind Zeichen von absoluter Trauer, die er da macht. Und es geht aber weiter. Und er fiel zur Erde nieder und betete an. Was macht der Hiob in dem Moment? Er geht auf die Knie und er betet Gott an. Die normale Reaktion, so in meiner Vorstellung, ist doch in dem Moment, dass du anfängst ausrufen, dass du anfängst lamentieren, dass mit Gott Hader ist, dass mit Gott schimpfst, oder dass du im Extremfall Gott sogar den Rücken zutrüllst, dass du dann sagst, hey, weißt du was, Gott, das mit uns funktioniert nicht so. Wenn es darauf ankommt, bist du ja nicht da. Der Hiob reagiert anders. Er fiel zur Erde nieder und betete an. Und nur ein Vers später lesen wir dann auch noch seine Gedanken darüber. Er sagt nämlich, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der Spruch, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, den hören wir ja manchmal auch im Alltag, so ein bisschen lapidar, oder? Wenn irgendetwas ein bisschen schief geht oder so, sagst du manchmal, ja, weißt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Erstens fehlt dann einmal noch der letzte Teil, oder? Der Name des Herrn sei gelobt, das ist nämlich wichtig. Und zweitens, vor allem, müsst ihr euch vorstellen, unter welchen Umständen, dass der Hiob das gesagt hat. Absolut, das macht einem absolut sprachlos. Übrigens, es ist auch die Frau vom Hiob noch gewesen, das wird ich noch anfangen, die Frau vom Hiob hat ihm ja genau die Empfehlung gegeben, also das, was ich gesagt habe, oder, wegen dem Rücken zutrüllen, sich von Gott abwenden. Die Frau vom Hiob hat ihm genau das empfohlen. Sie hat ihm gesagt, verfluch Gott und stirb. Das ist das Beste, was du noch machen kannst. Hat der Hiob nicht gemacht. Er hat Gott angebetet. Und das zeigt uns einen ersten Wesenszug davon, was es bedeutet, in Wahrheit anzubeten. In Wahrheit anbeten heisst nämlich, dass wir Gottes Herrschaft anerkennen. Ganz egal, wie unsere Umstände sind. Wisst ihr, Gott freut sich daran, wenn wir ihm Lieder singen, wenn wir ihn anbeten, ihn ehren und preisen, wenn es uns gut geht. Natürlich. Aber wenn wir das nur dann machen, nur dann, wenn es uns gut geht, dann ist es keine Anbetung in Wahrheit. Wenn es mal nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, wenn wir uns auch in den schwierigen Zeiten in Gottes Nähe begeben und uns nicht von ihm entfernen, das ist Anbetung in Wahrheit. Weil damit zeigen wir Gott, dass wir Vertrauen haben in ihn, auch wenn wir etwas nicht verstehen. Es hat auch in meinem Leben eine Phase gegeben von mehreren Jahren, wo ich Gott so in einer Sache überhaupt nicht verstanden habe. Und da ist mir ein Lied verkommen von Lincoln Brewster. Lincoln Brewster ist ein christlicher Musiker und auch ein ausgezeichneter Gitarrist. Vielleicht finde ich ihn drum auch noch so leise. Auf jeden Fall, das Lied heisst «While I Wait», «Während ich warte». Und in diesem Lied singt er Folgendes. «I live by faith and not by sight». Ich lebe im Vertrauen oder im Glauben und nicht im Sehen. «Sometimes miracles take time». Manchmal brauchen Wunder ihre Zeit. «While I wait, I will worship». «Lord, I'll worship your name». Was mache ich, während ich auf das Wunder warte? Ich bete an. Herr, ich bete deinen Namen an. «While I wait, I will trust you. Lord, I'll trust you all the same». Während ich warte, vertraue ich dir, Herr. Ich vertraue dir genau gleich. Und zwar genau gleich, wenn ich dir eben auch in den guten Zeiten vertraue. Gell, wenn wir so in der Bibel lesen, gerade im Neuen Testament, dann haben wir ja häufig das Gefühl, ja, Jesus hat immer sofort geheilt. Also wir haben da den Blinden, Jesus kommt, bam, der Blinde sieht. Wir haben den Taube, Jesus kommt, bam, der Taube gehört. Wir haben den Lahme, Jesus kommt, stand auf und gang, der Lahme steht auf und geht. So, quasi so Instant Healing. Aber das ist es nicht. Weil häufig ist da eine lange Leidensgeschichte voran, die nicht so explizit erwähnt ist. Aber denken zum Beispiel an die Frau, die 12 Jahre lang krank war, bevor Jesus sie dann geheilt hat. Oder wenn wir ins Alte Testament gehen, denken an David, wie viele Jahre das er hat müssen warten, bis er auf den Thron gekommen ist. Denken an das Volk Israel, wie lange das hat müssen warten, bis das verheißene Land gesehen hat oder ins verheißene Land hat können. Oder denken an Abraham und an Sarah, wie lange das sie haben müssen warten, bis sie ein Kind haben können. Jahrelang, jahrzehntelang. Und vielleicht wartest du dein Leben lang auf das Wunder. Mein Aufruf oder meine Bitte, hey, versuchen wir trotzdem dran zu bleiben. Versuchen wir, in der Nähe zu bleiben von Gott. Nochmal, es geht nicht darum, dass ihr euch dann, oder dass wir uns in so einer Situation verstellen. Der Hiob hat auch getrauert. Das ist richtig und das ist gut. Es geht nicht darum, einfach eine happy-clappy-Fassade vor sich herzutragen. Aber es geht darum, dass wir eben Gottes Herrschaft anerkennen, egal wie die Umstände sind. Und darum will ich euch einfach aufrufen, dass ihr in die Gemeinde kommt, auch wenn es mal nicht so läuft, wie ihr es euch vorstellt, oder wie ich es mir vorstelle, dass ich auch dann komme, dass ich auch dann Nähe zu Gott suche, dass ich Gemeinschaft suche mit den Gläubigen, um Gott in Wahrheit können arbeiten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir Gott das absolute Beste sollen geben, was wir können geben. Auch das sehen wir gut an einer Geschichte im Alten Testament vom Abraham. Ich habe es bereits vorhin erwähnt, der Abraham, der Stammvater von Israel und Sarah, die haben sehr lang gewartet auf ihr Kind. Sie waren schon im höheren Alter, als sie dann endlich den Isaac bekommen haben. Das war ihr einziger Sohn. Und so stelle ich es mir vor, ein absolutes Wunschkind. Darum auch. Im 1. Mose können wir nachlesen, dass Gott vom Abraham verlangt, dass er jetzt genau den einzigen Sohn opfern soll für ihn. Müsst ihr euch nicht vorstellen, das ist, glaube ich, zu krass unvorstellbar. Und am Schluss hat der Abraham den Isaac dann auch nicht müssen opfern. Der Isaac konnte weiterleben. Aber was ist in diesem Moment passiert? Gott war am Abraham so nahe gewesen, dass er ihm hat wollen zeigen, was es eben heisst, wenn er, Gott, dann einmal seinen einzigen Sohn, Jesus, am Kreuz opfert. Für uns. Jetzt der Punkt ist, der Abraham hat das in dem Moment nicht gewusst. Das Einzige, was er gewusst hat, ist, dass Gott ihm sagt, hey, opfere deinen Sohn für mich. Und das heisst, ich lasse alle meine Wünsche los, meine Hoffnungen los, meine Träume los, meine Zukunft los. Nochmal, Gott hat eingegriffen. Der Isaac hat dann weiterleben können. Aber der Abraham wäre bereit gewesen zum Äußersten. Er wäre bereit gewesen, absolut alles zu geben, sein Bestes zu geben, was er konnte. Im Gehorsam darauf, dass Gott es gut meint mit ihm. Im Vertrauen darauf, dass Gott es gut meint mit ihm. Ein Beispiel, ein bisschen ein leichteres Beispiel, was das eben auch bedeuten kann, das Beste geben, was wir können, für jemanden, wo wir vertrauen oder wo wir lieben, ist aus meiner Nähe. Meine Frau Zarina, die kocht sehr gut. Und jetzt stellt euch vor, sie hat etwas zu Mittag gekocht und sie richtet in der Küche die Teller an und ich soll jetzt die Teller an den Tisch bringen. Ich gehe also in die Küche und sie hat etwas gekocht, das ich mega gerne habe. Da gibt es ganz viele Sachen, darum kann ich jetzt nicht etwas Spezielles rauspicken. Stellt euch etwas vor, das ihr mega gerne habt. Auf jeden Fall, ich gehe in die Küche, ich nehme die zwei Teller und ich sehe, auf dem einen Teller ist eine grössere Portion als auf dem anderen. Die einen von euch lachen schon. Ihr seht schon das Dilemma, wo ich drin stecke. Weil eigentlich würde ich ja den grossen Teller gerne für mich beanspruchen. Weil ich das ja so mega gerne habe, was da drauf ist. Andererseits weiss ich, dass es Zarina eben auch sehr gerne hat. Und jetzt überwinde ich mich halt und nehme die grössere Portion und stelle sie an ihren Platz. Ich überwinde mich dazu und gebe ihr das Beste in dem Moment, die grössere Portion, die ich habe, weil ich sie liebe. Jetzt, was kann das bedeuten im Bereich Lobpreis und Anbetung? Also grundsätzlich bedeutet es eben, dass wir uns überwinden, oder? Und jetzt, das heisst, am Sonntagmorgen, dass wir uns auch zu etwas überwinden, was wir normalerweise nicht machen würden in der Lobpreiszeit. Weil sein Bestes geben bedingt Überwindung. Es braucht eine Überwindung, es braucht so an seine Grenzen stoßen oder vielleicht sogar darüber raus. Das kann euch jeder Profisportler bestätigen oder jeder Spitzenmusiker oder überhaupt jede Person, die ihre Profession auf einem Top-Level betreibt, dass es nicht langt, sich einfach so mit dem normalen Zustand zufrieden zu geben, wenn man das Beste erreichen will. Wenn man das Beste erreichen will, dann müsst ihr euch nach der Decke strecken. Dann müssen wir alles geben, was wir können. Und das kann jetzt bedeuten, am Sonntagmorgen, dass du vielleicht beim Singen die Hände aufhebst, was du eigentlich nicht machst, weil du dich nicht wohlfühlst dabei. Oder vielleicht schon nur, dass du aufstehst beim Singen, nicht sitzen bleibst. Oder sogar, dass du überhaupt nur mitsingst. Weil du eigentlich findest, eigentlich kann ich nicht singen. Ich singe lieber nicht mit. Dass du überwindest und mitsingst. Was bei dir die Grenzen ist oder die Limite, die du im Moment das Beste kannst geben kannst, das kannst du für dich selber am besten entscheiden. Aber wir sind aufgerufen dazu, unser Bestes zu geben, auch in diesem Moment. Der dritte Punkt, was es heisst, in wahren Tat zu beten, bedeutet, dass wir bei klarem Verstand sollen anbeten. Wir gehen nochmal zurück in die Geschichte von Jesus am Brunnen. Im Vers 22, ich habe bereits am Anfang der Predigt auch schon kurz vorgelesen, ich zeige jetzt nochmal, sagt Jesus nämlich zu der Frau, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Wir beten an, was wir kennen. Was muss ich machen, dass ich etwas kennen kann? Ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss mich gedanklich damit befassen, ich muss versuchen, kognitiv, also mit meinem Verstand, zu begreifen. Und wie kann ich Gott kennenlernen? Die Antwort ist relativ einfach. Mit dem Buch, mit der Bibel. In der Bibel lesen wir nämlich auch im Johannes Kapitel 17, Vers 17, dein Wort ist Wahrheit. Also das, was da drin steht, ist Wahrheit. Wenn wir also in Wahrheit anbeten, bedeutet das, dass unsere Anbetung, unsere Worte im Einklang sein mit der Bibel, dass wir biblische Wahrheit aussprechen sollen. Das ist ein Punkt, was es heisst, bei klarem Verstand anzubeten. Ein weiterer Punkt ist, dass wir wirklich bei klarem Verstand sind. Dass es nicht darum geht, dass wir uns irgendwie einfach unseren Emotionen hingehen im Lobpreis, alles fahren lassen und so trancemässig zu der Musik dahin schweben, Das ist nicht das, was gefragt ist. Sondern wir sollen bei klarem Verstand dabei sein, wir sollen fokussiert sein darauf, was wir machen. Das sollte uns zum Beispiel bewusst sein, was wir mitsingen da vorne. Was die Texte sind, die wir da singen. Es sollte uns klar sein, wir sollten verstehen, was wir da singen. Da kann es nicht sein, dass wir da so ein bisschen mittrellern, weil das Lied können wir sowieso schon auswendig und in Gedanken sind wir aber sonst irgendeinem. Denken wir vielleicht darüber nach, dass jetzt der hinter mir überhaupt nicht im Takt klatscht, der neben mir trifft keinen Ton und der Mischer heute Morgen, sorry, die Gitarre habe ich gar nicht gehört, geht ja gar nicht. Das Denken fällt weg, weil wir sollen fokussiert sein auf Gott. Und ganz nebenbei, wenn wir das machen, wenn wir uns wirklich so auf Gott ausrichten und fokussieren, dann hat das eben auch noch einen positiven Nebeneffekt für den zweiten Punkt, dass wir Gott eben das Beste geben können, was wir geben können. Weil wenn wir uns alle da rein so auf Gott ausrichten und so fokussiert sind, dann blenden wir aus, was der rechts und links von mir macht. Dann kann es also egal sein, ob ich den richtigen Ton treffe. Dann kann es egal sein, ob ich jetzt genau richtig klatsche. Oder es ist auch egal, ob ich jetzt das Gefühl habe, hey, ich will jetzt auf die Knie gehen, um Gott anbeten. Weil der rechts und links von dir interessiert es einfach nicht. Weil er selber auch mit Gott beschäftigt ist. Und das heisst also, wir können auch unsere Menschenfurcht gehen lassen. Wir müssen nicht mehr darüber nachdenken, eben, was denken die anderen, was mache ich jetzt gerade? Sondern wir können nur noch darüber nachdenken, hey, was will Gott in dem Moment von mir? Was würde ihm jetzt gerade gefallen? Das ist noch so der positive Nebeneffekt, den wir da haben. Und bevor ich jetzt noch etwas sage zur konkreten Anwendung, also was das für uns im Alltag bedeuten kann, möchte ich noch auf den letzten Teilsatz eingehen aus dem Johannes Kapitel 4, Vers 23. Und zwar lesen wir da, also vorne ist eben der Teil, die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Und jetzt, denn der Vater sucht solche Anbeter. Es heißt nicht, denn der Vater sucht solche Anbetung. Er sucht solche Anbeter. Er sucht also Leute, die ihn eben im Geist und in Wahrheit anbeten. Er will eine Beziehung. Er will eine Beziehung zu diesen Leuten. Und darum, lass uns doch zu solchen Leuten werden. Lass uns zu wahren Anbetern werden, die in einer Beziehung stehen mit Gott. Lass uns darauf vertrauen. Und lass uns Gottes Herrschaft anerkennen, egal wie unsere Umstände sind. Lass uns Gott das Beste geben, was wir geben können. Und lass uns ihn bei klarem Verstand anbeten. Ich weiss, das klingt heftig. Das klingt heftig. Ich finde, gerade der erste Punkt ist mir völlig bewusst, ist völlig heftig. Das Gute ist, dass Gott weiss, wie es uns geht, dass er Verständnis hat für uns und dass er weiss, wie weit weg dass wir von dem Ideal noch sind. Und darum ist eben die gute Nachricht, dass er sich einfach schon nur darüber freut, wenn wir uns auf den Weg machen dorthin. Einfach jeden Tag, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Vielleicht geht es mal wieder einen Schritt zurück. Wir gehen nicht auf, wir gehen einfach weiter, immer mit dem Idealziel vom wahren Anbeter vor Augen. An dem freut sich Gott. Die konkrete Anwendung, die 6 Punkte, sind ziemlich viel, oder? Eben das Ideal ist recht hoch, finde ich. Und ich glaube, es ist uns allen klar, dass der Sonntagmorgen allein nicht langt, wenn wir dem Ideal wirklich näher kommen wollen. Dass wir eben auch unter der Woche die Verbindung zu Gott suchen müssen. Wenn wir dann auch am Sonntagmorgen uns das Beste geben können. Ich möchte das versuchen, an einem Bild zu veranschaulichen. Und zwar das hier. Erkennt jemand, was man da drauf sieht? Ja, es ist ein Ausschnitt aus einem grösseren Bild. Es ist eine Kanalisation. Kanalisationsrohr. Da oben haben wir noch ein bisschen Spinnhuppeln. Da unten, das, was man da unten so sieht, das ist eine Ansammlung von Fettklumpen. Ja, von Fett, das sich ansammelt. In der Kanalisation sammelt sich Dreck an. Und was passiert jetzt, wenn in der Kanalisation nicht regelmäßig frisches Wasser durchfließt? Der Dreck sammelt sich an, wird mehr und wird mehr. Der Fettberg steigt und irgendwann ist im dümmsten Fall die Röhre verstopft mit Dreck. Und wenn dann einmal wieder frisches Wasser kommt und will durchfliessen, dann muss es zuerst den ganzen Dreck wegspülen, bevor es ungehindert fliessen kann. Und so stelle ich mir auch unsere Verbindung vor zu Gott. Wenn wir unter der Woche die Verbindung nicht suchen zu ihm, dann sammelt sich Alltagsdreck an in unserer Verbindungsleitung zu Gott. So ein bisschen vereinfacht dargestellt, oder? Und der Dreck verstopft dann die Leitung. Und wenn wir dann am Sonntagmorgen kommen, dann muss zuerst einmal der Dreck weggespült werden, bevor das Wasser ungehindert fliessen kann, bevor wir ungehindert in die Beziehung, in die Verbindung können treten mit Gott. Und darum ist es natürlich gut, wenn wir schon unter der Woche damit anfangen, die Verbindung versuchen herzustellen. Jetzt, wie können wir das machen? Die Antwort ist relativ einfach. Wir können beten. Im Gebet können wir zum Beispiel auch Gott fragen, hey, gibt es etwas, was du an diesem Sonntag von mir willst? Also schon im Gebet vorbereitend auf den Sonntag. Wir können singen, wir können in der Bibel lesen. Das sind so drei Sachen zum Beispiel. Und das Gute ist ja, wir wissen jetzt spätestens, dass es keine Rolle spielt, wo wir das machen. Ihr müsst nicht extra in die Kirche kommen dafür. Ihr könnt auch die Heim anbeten oder wo auch immer. Ich zum Beispiel, ich bete häufig am Morgen im Auto, wenn ich arbeiten gehe, auf Kreuzlingen in die Schule, auf der Autobahn. Dort funktioniert das recht gut. Singen geht auch gut. Bibel lesen habe ich noch nie probiert. Mache ich glaube auch nicht. Ist glaube nicht empfehlenswert im Auto. Aber dort gibt es als Alternative ja immer noch die Bibel als Hörbuch. Dass die Bibel kannst du hören im Auto, wenn du dich so willst, mit Gottes Wort befassen. Der Punkt ist, dass wir uns unter der Woche eben schon damit auseinandersetzen sollen. Die Verbindung zu suchen zu Gott. Und ich glaube wirklich daran, dass das eben Auswirkungen hat. Ich habe dazu ein Beispiel vom letzten Wochenende, letzten Samstag, gestern vor einer Woche, hat der Michael W. Smith in der Festhalle Rügerholz oben gespielt. Das war ein Konzert, aber eigentlich war es ein Worship-Abend, ein Low-Preis-Abend, oder, wo 2700 Leute und mehr mit ihm zusammen Low-Preis gemacht haben. Und am Sonntagmorgen nachher haben Zarina, meine Frau und ich zusammen mit anderen Musikern da oben dürfen Musik machen mit der Gemeinde zusammen. Und als wir nach dem Gottesdienst so miteinander geredet haben, haben wir beide gefunden, unabhängig voneinander, hey, heute Morgen war irgendwie etwas anderes gewesen da. Es ist irgendwie eine Energie gekommen, etwas, wo wir sonst nicht immer so erleben am Sonntagmorgen. Und ich kann mir das wirklich nur so erklären, viele von uns sind an diesem Konzert gewesen, am Samstagabend. Und meine Erklärung ist wirklich die, dass da einfach am Samstagabend schon eine Verbindung hergestellt worden ist, oder? Dass da schon mal einfach ein Teil von dem Alltagsdreck weggespült worden ist und man hat nicht mehr am Sonntagmorgen müssen bei Null anfangen, sondern man ist bereits auf einem bestimmten Level angekommen. Sich vorbereiten auf den Sonntagmorgen heisst übrigens, und das jetzt das letzte Beispiel in dieser Predigt, heisst nicht nur, dass man etwas soll oder kann machen, im Hinblick auf den Sonntagmorgen, sondern dass man unter Umständen Sachen eben auch nicht macht. Das Beispiel von mir, auch im Zusammenhang mit dem Konzert von Michael W. Smith. Ich war selber nicht an dem Konzert. Zarina war oben und hat geholfen in der Festhalle. Ich habe zuhause auf unsere Tochter geschaut, auf die Lin, und ich habe sie dann auch ins Bett gebracht. Und wo sie dann im Bett war und geschlafen hat, hätte ich mal wieder so richtig Zeit und Lust gehabt, um einen aktuellen Jason Statham-Film zu schauen. Jetzt die den Schauspieler kennen, die wissen, der steht für Actionfilm. In seinen Filmen, da klopft es und tätscht es. Und ich habe in den Tagen voran, vor dem Abend, habe ich schon ein bisschen angefangen, in den Film hineinschauen. So ein bisschen anfangen zu schauen, wenn man ein kleines Kind hat, das wissen die einen davon ja auch, dann einen ganzen Film am Stück schauen, kommt selten vor. Wie auch immer, auf jeden Fall, ich habe schon ein bisschen angefangen zu schauen und ich habe darum gewusst, dass in diesem Film Gewalt sehr explizit dargestellt wird. Expliziter als in anderen Actionfilmen ist. Und dann bin ich an dem Abend wirklich so dort gewesen und habe überlegt, ja, ich habe Lust, aber eigentlich glaube ich es nicht, dass es jetzt dran ist, mir irgendwelche Szenen reinzuziehen, wo Leute übelst verprügelt werden oder Schlimmeres, also das Verprügeln wäre noch das Harmlose. Und ich habe mich dann bewusst dagegen entschieden. Weil ich wirklich zum Schluss gekommen bin, dass das auch so eine Form von Dreck ist, wo sich halt irgendwo ansammelt in mir, unbewusst, und wo dann am Sonntagmorgen zuerst mal weggespült werden muss. Und das habe ich nicht wollen. Darum habe ich darauf, am Samstagabend darauf verzichtet. Ich gebe zu, ich kann noch nicht ganz darauf verzichten. Im Verlauf der letzten Woche habe ich den Film dann doch noch fertig geschaut. Aber nicht am Samstagabend. Aber, und ich habe mir dann aber doch die Frage schon noch gestellt, wo der Film dann fertig ist, okay, hat es jetzt das wirklich gebracht? Was war der Mehrwert gewesen? Er ist nicht so hoch, der Mehrwert. Und vielleicht schaffe ich es ja irgendwann auch ganz auf die Filme zu verzichten. Wie auch immer, gell? Kleine Schritte sollen wir nehmen. Genau, also das wäre ein Beispiel dafür, dass es eben auch etwas bringen kann, wenn wir etwas nicht machen. Im Hinblick auf die Verbindung zu Gott. Zum Schluss habe ich euch die Punkte nochmal aufgeführt da. Im Geist arbeiten heisst, dass wir nicht geografisch oder zeitlich gebunden sind, wo oder wenn dass wir das machen. Dass wir aufgefordert sind, den Heiligen Geist wirken zu lassen. Dass wir von Herzen arbeiten, authentisch. Dass wir Gottes Herrschaft anerkennen, egal wie die Umstände sind. Dass wir Gott das absolut Beste geben, was wir geben können. Und dass wir ihn bei klarem Verstand arbeiten. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr dranbleibt. Dass ihr, auch wenn es kleine Schritte sind, dass ihr einfach dranbleibt, Schritt für Schritt, für Schritt zu gehen. Manchmal braucht es Überwindung, Anbetung braucht Disziplin. Das ist ja so. Aber bleibt dran und kommt auch daher, wenn ihr euch mal nicht gerade danach fühlt. Kommt trotzdem daher. Es ist gut, wenn wir in Gemeinschaft sind und zusammen Gott arbeiten. Dass wir Gott wirklich unser Bestes geben können, weil nichts weniger verdient Gott. Ich will beten. Danke, Vater, dass du geduldig bist mit uns. Dass du Freude hast über kleine Schritte, die wir machen im Vertrauen. Und auch dafür, dass du die Beziehung willst mit uns. Danke, dass du uns durch dein Wort aufzeigst, was es eben bedeutet, im Geist und in wahrer Tat zu beten. Und ich bitte dich wirklich, dass du uns führst auf dem Weg zu dem Idealziel. Dass du uns Disziplin schenkst, dass wir durchheben können, auch wenn es einmal nicht einfach ist. Und hilf uns, dass wir so immer mehr können zu wahren Arbeiter werden nach deinem Wunsch. Amen.